Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Psalm 84 die Verse 2 bis 5. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth. Meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen. Die loben dich immerdar. Ich möchte unser Augenmerk besonders auf Vers 4 lenken. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Es ist nicht ganz klar, ob die Söhne Korachs diesen Psalm gedichtet haben oder ob sich die Überschrift darauf bezieht, dass sie diesen Psalm gesungen haben, aber wer auch immer diesen Psalm verfasst hat, geschrieben hat. Eines ist sicher, es war jemand, der wusste, dass das höchste Glück eines Menschen darin besteht, dort zu Hause zu sein, wo Gott zu Hause ist. Und so heißt es hier in Vers 5, wohl denen, oder anders übersetzt, glückselig diejenigen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Der Psalmist hat das Bild eines Israeliten vor Augen, der in einem fremden Land lebt und sich nach dem Tempel Gottes sehnt, um dort Gemeinschaft mit Gott und den Gläubigen zu haben. Er ist, wenn es geistlich gut um ihn bestellt ist, im fremden Land nie so recht zu Hause. Es mag ihm in der Fremde äußerlich recht gut gehen, dem frommen Juden kann ein fremdes Land nicht zur Heimat werden. Wenn es ihm eben möglich ist, dann macht er sich anlässlich eines der großen Feste in Jerusalem auf den beschwerlichen, gefahrvollen Weg dorthin. Er gleicht einem Vogel, der auf der Suche nach einem geeigneten Ort ist, wo er sein Nest bauen kann, und findet diesen Ort dort, wo die Altäre des Herrn sind. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Wo finden wir ein Zuhause für unsere Seele? Und damit einen Ort der Ruhe, nur unter dem Kreuz von Golgatha, nur dort, wo der lebendige Gott seine Wohnung hat. Schauen wir uns zunächst den Menschen an in seiner Unruhe und Hilflosigkeit. Er gleicht einem Vogel auf der Suche nach einem Platz für sein Nest. Es beginnt ja jetzt die Jahreszeit, in der die Vögel anfangen, sich einen Nistplatz zu suchen. Sie fliegen hin und her, um einen geeigneten Platz zu finden. Danach beginnen sie mit dem Nestbau, indem sie allerlei Material herbeifliegen und es kunstvoll zu einem Nest zusammenfügen. Der alte Kirchenvater Augustinus hat einmal gesagt, ruhelos ist unser Herz, bis dass es seine Ruhe hat in dir. Augustinus, der in seiner Jugend ein lasterhaftes Leben führte, hatte selbst diese Erfahrung gemacht. Er wusste, wovon er sprach. Der Fluch, der auf Kain lastete, hat sich bis in unsere Zeit hinein, bis in unsere Tage hinein fortgepflanzt. Unstet und flüchtig wirst du sein. Von Kain heißt es, dass er hinwegging von dem Angesicht des Herrn. Anschließend wird uns berichtet, dass er als erster Mensch eine Stadt erbaute. Ob sich nicht hier in seiner Sehnsucht nach einem festen Wohnsitz, nach einem Ruheort zeigte, seiner Sehnsucht auch herauszukommen aus seiner Isolation, aus seiner Einsamkeit. Die Maskeraden in diesen Karnevalstagen sind im Grunde genommen nichts anderes als ein Ausdruck davon, dass der Mensch einmal das sein will, was er normalerweise nicht ist. Ein Psychologe aus Essen hat sich mit der Frage beschäftigt, welch ein Typ von Mensch sich denn hinter bestimmten Masken verbirgt. Und er kommt zu dem Ergebnis, das genaue Gegenteil von dem, was er nach außen hin darstellen will. Hinter dem Rambo beispielsweise verbirgt sich dann offensichtlich in der Regel ein sehr schwacher und ängstlicher Typ. Besonders die großen Städte, die Ballungszentren, sind voller Unruhe und der Mensch oft mittendrin in der Masse einsam. Auf vielfältige Weise versucht man, die Sehnsucht seines Herzens zu stillen, doch vergeblich. Der Mensch ist und bleibt auf der Flucht vor Gott und er ist und bleibt auf der Flucht vor sich selbst. Salomo, der König Salomo, erzählt uns im Buch des Predigers, wie er versuchte, einen letzten Sinn in seinem Leben zu finden. Er trachtete nach Bildung, nach Reichtum, nach allerlei Vergnügungen und fand doch keine Ruhe für seine Seele. Sie suchen, was sie nicht finden, so haben wir heute Morgen schon gesungen. Sie suchen, was sie nicht finden, in Liebe und Ehre und Glück und kommen belastet mit Sünden und unbefriedigt zurück. Das ist die persönliche Erfahrung von Eleonore, Fürstin von Reuß, gewesen. Der Mensch ist wie der Vogel, der herumirrt, auf der Suche nach einem Zuhause. Diejenigen, die während des Krieges aus ihrer Heimat vertrieben worden sind, wissen um das schreckliche Gefühl der Heimatlosigkeit, alles verloren zu haben, noch nicht neu Wurzel geschlagen zu haben. Das ist eine schreckliche Erfahrung, ein schreckliches Gefühl, das Gefühl der Heimatlosigkeit. Auch wenn ich selbst dieses Schicksal nicht kennengelernt habe, so hatte ich doch auch in meinem persönlichen Leben eine Phase, eine Zeit, in der ich mich völlig heimatlos fühlte. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Zustand. Die Sehnsucht nach einem Zuhause, nach innerer Geborgenheit und Ruhe, wird dadurch noch verstärkt, dass der Mensch immer wieder seine Hilflosigkeit gegenüber allen möglichen Gefahren spürt. So wie der Vogel klein und hilflos ist, so auch der Mensch. In diesem riesigen Universum sind wir wie der Vogel klein und hilflos. Die Völker sind, so sagt der Prophet Jesaja, wie ein Tropfen am Eimer, wie viel mehr der einzelne Mensch. Und das macht uns Angst, gerade auch in der Konfrontation mit den Problemen, mit den großen, manchmal auch kleinen Problemen unseres Lebens. Manchmal fühlt man sich total überfordert und erdrückt, und Druck erzeugt in der Regel Angst. Auch Aggressionen, aber eben auch Angst, wenn wir uns überfordert fühlen. Es gibt viele Unsicherheitsfaktoren im Blick auf die Zukunft. Wir wissen nicht, was auf uns zukommt, im Einzelnen, auf jeden Einzelnen von uns. Es gibt also vieles, was dazu geeignet ist, uns Angst einzujagen, uns Angst zu machen. Weil wir eben wissen, dass wir im Grunde genommen im Blick auf die Dinge, die sich in der Zukunft abspielen, nichts im Griff haben. Und das bewirkt Sorge. Beobachten wir solch ein Vögelchen einmal bei seiner Futtersuche. Es schaut sich ständig um aus Angst vor irgendwelchen drohenden Gefahren. Wir können das schön beobachten, wenn die Vögelchen zu uns kommen auf den Balkon, um sich ihr Futter abzuholen, immer wieder schauen sie scheu nach links, nach rechts und gucken, ob nicht irgendeine Gefahr droht. Das steckt tief in ihnen drin und so auch in uns. Nur in seinem Nest fühlt sich das Vögelchen sicher. Wir gleichen also in jeder Hinsicht solch einem hilflosen Geschöpf. Angst ist ein besonderes Kennzeichen unserer Zeit, ist ein Zeichen der Entwurzelung und mangelnder Geborgenheit. Ein Symptom dafür, dass irgendetwas mit dem Menschen nicht stimmt. Nun, die Bibel sagt uns, was nicht stimmt. Die Beziehung zu Gott ist nicht in Ordnung. Normalerweise zeigt sich das in solchen Angstzuständen, wobei wir nicht den Rückschluss ziehen dürfen und sagen, jedes Mal, wenn ein Mensch Angst hat, wenn er von Angst geplagt ist, dann ist das ein Beweis dafür, dass sein Verhältnis zu Gott nicht in Ordnung ist. So dürfen wir es natürlich nicht sehen, aber umgekehrt kann man sagen, dass ein Mensch, der mit Gott nicht in Ordnung ist, der keinen Frieden hat mit Gott, der in Gott, in Christus Jesus nicht zur Ruhe gekommen ist, damit rechnen muss, dass er immer wieder von der Angst tyrannisiert und überwältigt wird. So spricht auch der Apostel Paulus im Römerbrief. Er sieht Angst als Folge des Ungehorsams Gott gegenüber. Der Mensch lebt in der Gottesferne, dem Leben aus Gott und dem Leben mit Gott entfremdet. Die Folge davon ist dann oftmals seelische und äußere Unruhe und Angst. Das bedeutet allerdings nicht, dass er wegen der eigentlichen Wurzel seiner Ruhelosigkeit beunruhigt sein muss. Und das ist das Seltsame. Der Mensch kann noch so unruhig sein, er kann noch so leiden unter Ängsten, unter Sorgen, unter Zukunftssorgen und dergleichen. Es muss nicht sein, dass er wegen der eigentlichen Wurzel seiner Unruhe beunruhigt ist. Der Mensch kann wegen Stress und Unruhe nahe dem Zusammenbruch sein und doch sehr ruhig, wenn es um seine eigentliche Not geht, nämlich um die Sündennot. Das muss man also fein auseinanderhalten. Der natürliche Mensch lebt in der Unruhe und diese Unruhe ist eine Folge seiner Trennung von Gott, seines Ungehorsams, seiner Feindschaft Gott gegenüber. Aber im Blick auf sein Verhältnis zu Gott kann er seelenruhig seinen Weg gehen, unerschüttert, von sich selbst überzeugt, ohne Gewissensbisse zu haben, zumindest Gewissensbisse im Blick auf Gott, im Blick auf sein Verhältnis zu Gott. Das ist durchaus möglich und in der Regel auch der Fall. Erst wenn der Heilige Geist in das Herz eines Menschen hineinkommt, wenn er sein Werk tut, wenn er einen Menschen überführt von seiner Gottlosigkeit, von seiner Sündhaftigkeit, erst dann fängt der Mensch an, unruhig zu werden an dieser Stelle. Es kommt also zu der natürlichen Unruhe, die er hat als Folge seiner Sündhaftigkeit, noch diese Unruhe, diese eigentlich schwerwiegende Unruhe im Blick auf seine Sünde Gott gegenüber hinzu. Wir entlasten den Menschen nicht, sondern wir belasten ihn noch zusätzlich. Das will er natürlich ganz und gar nicht. Da wehrt sich der Mensch mit Haut und Haaren dagegen. Aber es muss sein. Und zwar muss es so stark werden, dass diese Unruhe im Blick auf seine Sünde Gott gegenüber noch viel stärker wird und wiegt als diese natürliche Unruhe, von der der Mensch in der Regel befallen ist und befallen wird als Folge seiner Sünde. Also die eigentliche Not muss ihm schwerer werden als die Folgen der Sünde. Die Sündennot muss ihm das Entscheidende werden. Ich werde daran erinnert, dass in den 50er Jahren ja manche Evangelisationen in unserem Land durchgeführt wurden und ein Evangelist erzählt, dass ein junger Mann zu ihm kam mit allerlei Nöten. Er hatte allerlei Probleme, materielle Probleme und ich weiß nicht, was ihn alles so bedrückte. Aber eins bedrückte ihn nicht und das war seine Sündennot. Und das ist das eigentliche Problem eines Menschen. Und dahin muss der Heilige Geist einen Menschen führen, damit er erkennt, dass das seine eigentliche Not ist. Die Sündennot, die Unruhe im Blick auf sein Verhältnis zu Gott, die muss hineinkommen in sein Herz. Und das ist eine selige Unruhe, so möchte ich das mal bezeichnen. Das ist eine Unruhe, über die sich der Himmel freut. Und die Frage ist auch für uns, auch für solche unter uns, die auf dem Wege sind mit dem Herrn Jesus, kennen wir noch diese Unruhe, diese heilsame Unruhe, die uns das Wort Gottes macht, wenn wir in das Licht Gottes hineingestellt werden? Wissen wir vielleicht noch um eine schlaflose Nacht um unserer Sünde wegen? Und nicht nur wegen irgendwelcher anderer Probleme, die wir haben und die uns drücken. So sollte es sein, wenn ein Mensch noch ganz fern ist von Gott, so sollte es aber auch den Kindern Gottes immer wieder mal gehen, dass wir unruhig werden und uns fragen und uns nicht vorschnell trösten, hinwegtrösten über bestimmte Dinge, die nicht in Ordnung sind in unserem Verhältnis zu Gott. Also solch eine Unruhe ist eine selige Unruhe, wenn ein Mensch erkennt oder vielleicht aufs Neue erkennt, dass er vor Gott in sich selbst ein verlorener Sünder ist. Und dann fängt er an, sich nach dem Frieden Gottes zu sehnen, wie sich der Psalmist hier nach den Wohnungen Gottes sehnte. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Hier spüren wir etwas von dieser Sehnsucht, danach mit Gott Gemeinschaft zu haben, innerlich zur Ruhe zu kommen in der Gegenwart Gottes. Das ist das Entscheidende, worum es hier geht. Dann gibt es nichts Schöneres, als dass dem Menschen hier geholfen wird und er zur wahren Ruhe kommt durch die Vergebung seiner Sünden. Ich sagte bereits, das gilt nicht nur denen, die noch ferne sind von Gott, sondern das ist ein Wort speziell auch zunächst einmal für uns Gläubige. Denn der Psalmist, der diesen Psalm verfasst hat, war ein gläubiger Mann. Und diejenigen, die sich danach sehnten, aus der Ferne, aus fernem Lande nach Jerusalem zu kommen, um dort im Tempel, im Hause Gottes, Gottesdienst zu feiern, das waren gläubige Leute. Und von daher ist es wichtig, dass wir dieses Wort nicht nur anwenden auf solche, die noch außenstehend sind und Gott noch gar nicht kennengelernt haben, sondern auch auf uns, die wir zu Jesus gehören oder zumindest zu ihm gehören wollen, dass wir uns auch neu fragen, kennen wir noch diese Sehnsucht nach der Gemeinschaft mit Gott? Kennen wir auch noch eine gewisse heilsame Unruhe, die uns das Wort Gottes macht und die nur gestillt werden kann durch die Vergebung, die uns ganz neu im Worte Gottes zugesprochen wird? Und so wie der müde Pilger dort im Tempel in der Wohnung Gottes ein Zuhause finden durfte und die Schwalbe ein Nest für sich und ihre Jungen, so dürfen auch wir zur Ruhe kommen im Herrn Jesus. Es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz. Und nicht nur eine Ruhe, sondern ein Ort, an dem lauter Freude und Wonne ist. Nicht, was die Menschen ohne Christus in diesen Karnevalszeiten unter Fröhlichkeit verstehen, sondern echte Freude, gewirkt durch den Heiligen Geist. So wie es hier heißt, mein Leib und meine Seele freuen sich an oder in dem lebendigen Gott. Es ist nicht nur von der Seele die Rede, das fällt uns auf hier, sondern auch von unserem Leib. Der ganze Mensch ist einbezogen in dieses Heilsgeschehen. Er kommt zur Ruhe. Das hat übrigens auch heilsame Auswirkungen auf unser Leibesleben. Und er kann sich freuen, als ganzer Mensch, über die Vergebung der Sünden. Wir fragen uns, warum kommt der Mensch nur hier im Glauben an den gekreuzigten Messias zur Ruhe, unter dem Kreuz? Die Antwort kann nur lauten, weil hier Gott ruht. Weil er hier seine Wohnung hat. Weil es seine Ruhestätte ist. Gott wohnte im Tempel, weil auf den Altären die Opfer dargebracht wurden. Die Wohnung Gottes und die Altäre, sie bildeten eine unzertrennliche Einheit. Wie lieb sind mir deine Wohnungen, Herr Zebaoth, und der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Die Altäre, die bildeten immer wieder die Hauptsache im Tempel. Da wurden die Opfer dargebracht, die Opfer, die uns hinweisen auf das eine große Opfer, das der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns Sünder dargebracht hat, zur Vergebung unserer Sünden, die auf dieses wunderbare Werk unseres Herrn Jesus hinweisen, auf die Hingabe des lieben Sohnes an unserer Stelle. Als Gott diese Welt geschaffen hat, da ruhte er. Er hatte Wohlgefallen an seinen Werken. Er sah die Werke, die er geschaffen hatte, und er sprach, es ist sehr gut. Er freute sich darüber. Er ruhte aus von seinen Werken mit einem großen inneren Wohlgefallen. Das kann man sich sehr gut vorstellen, wenn wir etwas geleistet haben, wenn wir das mal so ausdrücken dürfen, wenn wir etwas geschafft haben und es ist uns tatsächlich gelungen und wir schauen es uns noch einmal so an, dann haben wir Freude daran. Genugtuung empfinden wir dann. Wir haben Wohlgefallen daran. Und so ist es auch bei Gott gewesen. Er hat diese Welt geschaffen, er hat den Menschen geschaffen, perfekt, vollkommen, ohne irgendeinen Makel. Die ganze Schöpfung war ohne Fehler. Wenn wir dann später lesen im Römerbrief Kapitel 8, dass die ganze Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen ist, dann ist das geschehen aufgrund des Sündenfalls. Aber vorher war alles hundertprozentig gut. Es war sehr gut und Gott ruhte von seinen Werken. Und nun denken wir einmal daran, was geschehen ist, als der Herr Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha dieses wunderbare Erlösungswerk, dieses vollkommene Erlösungswerk vollbracht hatte. Ein vollkommenes Opfer, ein tadelloses Opfer. Ich lese zurzeit unter anderem in den Mosebüchern und dann findet man diesen Hinweis, ein fehlerloses Opfer muss es sein. Es durfte keinen Fehler haben, was man Gott da opferte. Und so ist der Herr Jesus ein fehlerloses Opfer und sein Erlösungswerk ein vollkommenes. Es ist vollbracht. Und das bedeutet, wir können und brauchen dem nichts mehr hinzuzufügen. Es ist fix und fertig. Gott hat alles getan. So wie er diese Welt geschaffen hat ohne uns, so hat er auch dieses Erlösungswerk geschaffen ohne uns. Und er hat Wohlgefallen daran. Er freut sich darüber. Er freut sich über dieses große Opfer seines Sohnes, das ausreicht für dich und für mich, um uns auf ewig untadelig und vollkommen vor Gott darzustellen. Seine große Freude im Himmel über dieses wunderbare und herrliche Erlösungswerk unseres Herrn Jesus. Hier ruht Gott, hier ruht er, hier hat er seine Wohnung, auf Golgatha. Und weil er dort ruht, darum dürfen auch wir dort zur Ruhe kommen. Denn wir sind auf Gott hin geschaffen. Gott ist zufriedengestellt im Blick auf uns durch das vollkommene Opfer seines Sohnes. Da ist also unser Ruheort, da haben wir unser Zuhause. Und so heißt es in einem schönen Lied, in dem Lied, das wir gesungen haben, leider fehlt wohl diese Strophe in dem Lied. Seliger Ruheort, süßer Friede, füllet meine Seele jetzt. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Ich frage mich, warum hat man diese Strophe gestrichen? Diese herrliche Strophe. Da, wo Gott mit Wonne ruht, bin auch ich in Ruhe gesetzt. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaoth, mein König und mein Gott. Hier ist unser Zuhause, nirgendwo anders. Das ist jetzt schon ein Vorgeschmack für den Himmel, ihr Lieben. Wir dürfen, wenn wir uns dessen bewusst werden und ganz neu froh werden über die Vergebung unserer Sünden, über diese wunderbare, vollkommene Gerechtigkeit, die Gott uns in Christus geschenkt hat, dann dürfen wir etwas spüren von dieser himmlischen Ruhe. Da hast du Frieden in deinem Herzen. Nicht den Frieden, den die Welt gibt. Der ist immer abhängig von äußeren Umständen. Das ist der Friede, den die Welt gibt. Nein, es ist der Friede, den Christus schenkt. Dieser Friede mit Gott, der sich auswirkt durch den Heiligen Geist in deinem Herzen und in deinem Leben. Und wenn wir diejenigen, die jetzt heimgegangen sind in den letzten Monaten, die wir hier unter uns vermissen, wenn wir sie fragen könnten, hört einmal, wollt ihr wieder zurück auf diese Erde? Was würden sie wohl antworten? Nie und nimmer, um keinen Preis. Sie würden vielleicht sagen, wir haben volles Verständnis für das Leid und für die Tränen der Lieben, die wir zurücklassen mussten. Aber sie werden nachkommen, wenn sie an Jesus glauben. Sie werden ja nachkommen. Und es ist ja gar nicht mehr so lange bis dahin. Nein, sie wollen nicht mehr zurück. Sie haben ein ewiges Zuhause gefunden in dem Herrn Jesus Christus, in der himmlischen Welt. Nun, ihr Lieben, lasst mich zum Schluss noch eine wichtige Wahrheit anfügen. Zunächst einmal ist der Herr Jesus Christus dieser Tempel. Da wohnt Gott, der Gekreuzigte ist, der Auferstandene, der Erhöhte, der Wiederkommende Herr. Christus ist selbst dieser Tempel. Aber nach dem Zeugnis der Heiligen Schrift ist auch die Gemeinde Jesu der Tempel Gottes. Da, wo Menschen zusammenkommen, denen Jesus als Erlöser und Herr überaus kostbar und konkurrenzlos wichtig ist, da haben wir unser geistliches Zuhause, unsere geistliche Heimat. Manchmal suchen Menschen eine Gemeinde, in der sie eine geistliche Heimat finden. Es gibt solche, vermehrt auch in unserer Zeit. Ich meine jetzt nicht die sogenannten Schmetterlingschristen. Ihr wisst, was ich meine. Das sind solche, die im Grunde genommen das Eigentliche gar nicht suchen. Sie sind mal hier, sie sind mal dort. Je nachdem, was ihnen gerade so geboten wird, haben sie Lust zu bleiben oder haben auch bald Lust wieder zu gehen. Je nachdem, wie es ihnen gefällt, wie es ihnen passt. Ich spreche nicht von solchen Schmetterlingschristen, sondern ich spreche von solchen, die wirklich eine geistliche Heimat suchen, denen es wirklich um das Entscheidende zu tun ist. Und solche fliegen dann manchmal wie ein Vogel hin und her auf der Suche nach einem Nest, nach einem solchen geistlichen Zuhause, nach einem Nistplatz, wo sie dann ihr Nest bauen können. Eine Zeit lang mögen sie hin und her laufen oder fliegen, um diesen Vergleich noch einmal aufzugreifen. Aber dann kommt doch der Augenblick, wo sie sagen können, hier will ich bleiben, hier darf ich zur Ruhe kommen. Hier steht das Wort vom Kreuz im Zentrum, im Mittelpunkt. Nicht irgendetwas, nicht Mitmenschlichkeit, nicht Lebenshilfe, nicht ein paar Tipps für den Alltag, sondern das Wort vom Kreuz steht im Zentrum. Die großen Heilstatsachen Gottes in Christus Jesus werden verkündigt. Auch manches andere, was auch in der Bibel steht, aber im Zentrum das Kreuz. Und dann finden sie dort ihre geistliche Heimat, dann kommen sie dort zur Ruhe und schlagen auch dort Wurzeln. Der Heilige Geist weist ihnen diesen Platz an. Er ist der Platzanweiser. Der Heilige Geist zeigt ihnen, da bist du richtig. Genau da bist du richtig, unter dem Kreuz. Nirgendwo anders. Unter dem Kreuz. Und so lasst uns Gott loben und preisen, ihr Lieben. Das ist nämlich der Zustand eines Herzens, das in Christus zur Ruhe gekommen ist. Und so heißt es hier in diesem Psalm: Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. die haben Grund, Gott zu preisen, zu loben und ihn anzubeten. Die loben dich immer da, auch wenn es manchmal unter Tränen geschieht. Wir schließen ab, indem wir diesen Psalm zu Ende lesen. Wohl dem Menschen, also glückselig der Mensch, wohl dem Menschen, die dich für ihre Stärke halten und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durch Dürretal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Zebaoth, höre mein Gebet, vernimm es, Gott Jakobs. Gott unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen, und wir befinden uns nicht in den Vorhöfen unseres Herrn, in den Vorhöfen des Tempels, wir befinden uns im Allerheiligsten, ständig in Christus Jesus. Ein Tag in deinen Vorhöfen, so schreibt der Psalmist hier, ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Hause, als wohnen in der gottlosen Hütten. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Herr Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt. Amen.